Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Der gärende Alkohol beginnt dann zu faseln und so entsteht Heilbeerfasel oder Heilbeerfusel. Und wenn dann der Alkohol, der Heilbeerkohl, der gärende Heilbeerkohl.
Willkommen zur November 2025 Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich heiße Holger Klein, trinken und über dies und das reden. Hallo Christoph.
Hallo Holger Klein.
Hallo Christoph Raffelt. Womit fangen wir an?
Wir fangen an mit Jänner, also Jänner oder Jacquer. Also das ist das grün-weiße Etikett von der das Domaine Belema.
Ich muss mal gucken, wie man das schreibt. Das
Jänner.
Grün-weiße Clos de Fête.
Genau.
Maximus. Die letzte Flasche, nach der ich gegriffen habe. Ah, so schreibt man das. Das kann ich nirgendwo hinschreiben. So schreibt doch keiner.
Quasi wie Ina, die gerade zuhört, nur auf Französisch.
Ah, oui, oui, oui.
Ne? Oder ich glaube, wenn man es übersetzt, heißt es, es gibt einige.
Oder es Jena. Gibt welche. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, okay, Jena. Ja. Das ist schon mal ein Weißwein, das ist ja nicht schlecht.
Genau, wir haben zwei Weißweine und einmal Rot. Und das hier ist ein Weißwein aus den Savoyen. Mhm. Savoie. Und das ist ja, also alpenländisch sozusagen, auf der französischen Seite. Mhm. Die Sorte Jacquer, die stammt auch aus diesem Raum, also aus diesem Entstehungsraum, irgendwo zwischen französischen und Schweizer Alpen. Mhm. Kommt auch auf beiden Seiten vor, aber im Wesentlichen auf der französischen Seite. Und wir hatten Belema schon mal letztes Jahr. Da haben wir eine Altesse, genau. Wir haben ja so im Oktober letzten Jahres haben wir auch ein bisschen was aus der Ecke getrunken. Und das war dann Altesse, auch eine dieser Sorten. Also man kennt diese Sorten ja nur sporadisch, ne? Mondeuse, Jacquer, Altesse, Granger, alles Savoyer Rebsorten, aha, die eben dann auch fast nur dort vorkommen. Ja. Und die Savoyen sind halt noch deutlich weniger bekannt jetzt als das Jura, was so ein bisschen daneben liegt. Da kennt man im Zweifelsfall die Rebsorten ein bisschen besser. Aber Savoyen ist halt noch so zu entdecken. Und wir haben ja heute noch mal so ein bisschen so eine Entdeckersendung mit Sachen, mit Weinen, die so ein bisschen oublié, le vin oublié sozusagen.
Le vin oublié. Ich finde,
genau.
Er riecht aber ganz anders als von nebenan aus dem Jura.
Ja, ganz anders.
Schade eigentlich.
Ja, ich find's jetzt gar nicht schade. Ich finde den Duft eigentlich total schön, aber es ist halt anders. Es ist anders.
Ich finde, der riecht sehr warm, hat aber nur 11 Umdrehungen.
Ja,
das stimmt. Das finde ich irritierend.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil das kommt häufiger vor in den Savoyen, dass die vergleichsweise irgendwie so ein bisschen wärmer wirken, obwohl sie eigentlich aus einer vergleichsweise kühlen Region ja kommen.
Also. Und eher Stein als Obst? Vielleicht Steinobst?
Ich finde ja, das ist so ein bisschen. Also es hat. Ich finde, es hat. Es ist so weißblütig, aber nicht so pompös duftige Blüten, ne, sondern eher so feine Blüten. Und ich finde, es ist so ein bisschen, als würde man in einer Bar in so ein, tja, wie soll ich sagen, in so ein tonisches Mischgetränk reinriechen, also wo tatsächlich so ein bisschen Tonic drin ist. So ein bisschen was an Gin, aber nicht so richtig Gin. Es ist nicht kein Wacholder drin, aber so wie Begleitprodukte quasi davon. Also so ein Kräuterauszug.
Ein bisschen so ein zitrischer Gin vielleicht auch, ne? Gin Soul.
Ja, Gin Soul, genau, super. Gin Soul so ein bisschen. Ja, also so ein bisschen zästige Sachen mit dabei, aber es hat überhaupt keine Schärfe. Also wie du sagst, es hat eher einen warmen Grundton.
Total cremig auch, schon in der Nase. Ich bin sehr gespannt auf den Gaumen.
Ein bisschen Feuerstein ist da auch mit bei. Also so ein bisschen Feuersteinabrieb finde ich so eine ganz
leichte. Obwohl, ich muss dazu sagen, meine Flaschen sind ja tatsächlich erst seit 3 Stunden offen, weil ich versehentlich diesen Termin für nächste Woche eingetragen hatte. Und wenn wir heute nicht zufällig miteinander gechattet hätten, dann würdest du jetzt hier alleine sitzen.
Ja, das stimmt.
Oder weil ich säße gerade im Taxi irgendwo. Und wäre auf meinem Weg und würde sagen, fahren Sie um Himmels Willen. Ja, nee. Vielleicht liegt es daran, dass meine Flasche relativ frisch auf ist.
Das kann sein.
Weil Feuerstein habe ich gar nicht.
Ja, es ist auch nicht viel. Das ist so wie der Blütenduft. So eine leichte, das schwingt so leicht mit, finde ich. Also, du hast ja bei Jura gerne mal. Huch, was läuft denn hier gerade über den Schreibtisch?
ist es ein Tier oder ist es
Getränk? Ja, es ist ein Tier. Es ist ein Marienkäfer, der wahrscheinlich bei mir zu überwintern gedenkt.
Ah ja. Ich habe heute einen toten Marienkäfer aus der Lüftung meines Autos gekratzt.
Okay.
Um das Ganze jetzt mal hier ein bisschen zu erden wieder.
Ja, okay.
Okay, ich guck mal.
Guck mal.
Oh, das ist interessant. Eisbonbon. Ich finde das schwer einzuordnen. Also ja. Ein bisschen eisbonbonig, finde ich's. Die Cremigkeit aus der Nase lässt ein bisschen nach. Also es ist noch ein Rest Cremigkeit da, aber gar nicht so viel, wie man erwarten würde, wenn man es riecht.
Ja. Ich verbinde mit Eisbonbon tatsächlich immer so ein bisschen was anderes. Das ist okay. Für mich immer so ein bisschen, aber wir haben zwei unterschiedliche Assoziationen zu Eisbonbon.
Ja, vermutlich.
Ja. Ja.
Das ist ein ziemlich gefährlicher Wein.
Ja.
Also der hat.
Also man.
Zechwein.
Ja, weil er hat, obwohl er, also er ist trocken ausgebaut, ne? Da ist im Prinzip, also französisch trocken, da ist kaum Restzucker, aber er hat so eine schöne, feine Extraktsüße. Also irgendwie eine Form von Süße hat er schon irgendwie mit da drin, die das sehr gefährlich macht. In so einer Kombination mit so einer ganz leichten Salzigkeit. Ist auch nicht viel, aber es ist irgendwie, das ist schon mundwässernd genug irgendwie, finde ich. Und dieser Sorte, also es ist eine, das ist so eine Sorte, die, wenn du sie wachsen lässt, wächst wie die Hölle. Ja, dann kannst du auch 150 Hektoliter oder 180 Hektoliter auf einen Hektar ernten. Das heißt, du musst die irgendwie, ja genau, so schon deutlich zurückschneiden. Die braucht irgendwie karge Böden. Und man sagt dir so ein bisschen nach, dass sie, ähnlich eigentlich wie der Muscadet, den wir gleich haben, so ein bisschen neutral wäre. Ja?
Neutral?
Das ist ja eher abwertend. Ich finde das ja nicht.
Nee.
Ich finde halt eher, dass sie so eine schöne Leichtigkeit mit sich bringt eigentlich. Also ich finde, man merkt jetzt hier am Gaumen, merkt man auch noch stärker, dass es schon eher so ein bisschen so ein Gebirgswein ist. Also dass schon Kühle auch eine Rolle spielt.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, ohne also, dass es jetzt ein kühler oder ein zurückgenommen karger oder kühler Wein wäre, überhaupt nicht. Ne?
Ja, also die Wärme, die der in der Nase hat, ist am Gaumen völlig verschwunden.
Ja. Ja. Ja.
Wissen wir was über den Winzer?
Ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Kurz abschweifend. Jan Pernuy heißt der Winzer. Und der ist geboren in der Normandie und ist aber mit seiner Familie als Jugendlicher so ein bisschen in diese Ecke gekommen, also in den nördlichen Alpen. Wenn man ihn sieht, so auf Fotos oder so, das ist ein ziemlich durchtrainierter Kerl. Der war als Jugendlicher im nationalen Radrennteam der Franzosen und bei der Menge an Radrennfahrern in Frankreich, würde ich sagen, da ist man schon ziemlich weit. Und das hat er aber aufgegeben, weil das so in der Zeit war, in der diese ganzen Doping-Geschichten aufgeflogen sind. Und er so einigermaßen disillusioniert war, was diesen Radsport anging. Und dann hat er halt damit aufgehört, zumindest eben offiziell sozusagen in diesem Leistungs-Radsport-Team. Und Der hat 2000, im Jahr 2000 angefangen, Weinbau zu studieren, in Bonn, also in Burgund, irgendwie klassisch, und hat sich irgendwie die ganze Zeit mit diesen Savoyer Rebsorten beschäftigt. Also jetzt sozusagen mit der Ecke, wo er aufgewachsen ist, vor allem mit Mondeuse, und der ist dann zur Domaine Belloir gekommen, zu Dominique Belloir, der sich ja leider vor einigen Jahren das Leben genommen hat, was aber eben eine der besten oder vielleicht die eine der Top 3 Domänen in den Savoyer Alpen war. Da hat er sich mit Granger beschäftigt, und ja, also als das sozusagen mit der Domaine dann schwierig wurde oder vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit Dominique, hat er angefangen, so im Nebenerwerb sich ein zweites Standbein aufzubauen und die Domaine Belema gegründet, die er jetzt eben hat, ne? Ja, beziehungsweise der Dominique hat ihm geholfen. Also das war irgendwie, ich kenne die Verhältnisse nicht so ganz genau, ja. Aber der irgendwie ist es mit der Domaine Belloir eben nicht weitergegangen, beziehungsweise die ist jetzt auch übernommen worden, aber Dominique war, also es kam, ich weiß es nicht genau. Ja, ich weiß nicht, es ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn sich jemand das Leben nimmt.
Ja.
In der Zeit gab es relativ viele Winzer in Frankreich, die sich das Leben genommen haben. Ach, echt? Tatsächlich auch von so Top-Domänen. Ja. Und das hat schon auch, also es hatte, also das ist ja schon so ein bisschen auch in dieser Corona-Zeit gewesen. Mhm. Und ich denke, es hat verschiedene Gründe, also schon auch Depressionen, aber eben auch tatsächlich die Schwierigkeit, tatsächlich mit solchen Domains, die extrem am sozusagen naturnah arbeiten oder natürlich arbeiten, aufwendig arbeiten, zwar bekannt sind, aber trotzdem irgendwie das Geld zu verdienen, wenn du jetzt nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wirst, das ist einfach super schwierig.
Also ich finde das halt schon, also das ist ja schon ein dramatischer Schritt, sich dann das Leben zu nehmen. Also andere Leute wechseln den Job, weißt du?
Ja.
Ist schon, also da muss ja irgendwie noch mehr sein. Also es kann
ja, ich denke, da ist auch mehr. Ja, also, ne? Aber ich finde es immer schwierig, so von außen dann darüber zu reden. Weil du halt keinen tiefen Einblick hast, ne? Jedenfalls, die haben lange zusammengearbeitet. Der Dominique Belloir war sozusagen sein Mentor. Er hat bei ihm gearbeitet und dann eben so nach und nach diese Domaine Belema aufgebaut. Und ja, hat die eben mittlerweile im Vollerwerb, ich glaube seit 2022 eben komplett. Und ich glaube, der Alex war auch der Erste, der die Weine nach Deutschland geholt hat. Der hat der hatte ja die Weine auch von Belloir lange im Programm, was einfach auch wunderschöne Weine waren. Und die ersten Weine so 2022 vom Jan Panouille nach Deutschland gebracht. Und ich finde einfach, dass er durchgängig sehr, sehr schöne, sehr klare Weine macht, so wie das jetzt auch oder was wir letztes Jahr an Altesse von ihm hatten. Hm. Der baut im Wesentlichen, würde ich sagen, in Kelleramphoren aus, die Weine.
Mhm. Ja. Könnte man sich jetzt auch anfangen einzubilden, dass man das kühle, tonige im Wein schmeckt, wenn man es weiß. Das finde ich immer ein bisschen gefährlich. Also
das ist auch gefährlich. Ja, finde ich auch gefährlich. Ich finde ja, also wo ich es manchmal dran feststellen kann, obwohl das oder meine zu meinem Glaube, ich glaube, es ist sogar auch wiederum Einbildung, ist an der Textur der Weine. Also die Textur der Weine am Gaumen erinnern mich manchmal auch an eine nasse Tonoberfläche, also an eine nasse, gebrannte Tonoberfläche. Weißt du, wie so ein 240er Schmirgelpapier, weißt du? So ein feines Wasserschleifpapier mit so einem leichten Widerstand. Mhm. Das habe ich jetzt hier auch.
Jetzt, wo du sagst, ob das am Ton liegt?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich habe das tatsächlich häufig bei Weinen, aber nicht nur natürlich, aber häufig bei Weinen, die eben tatsächlich in Tongefäßen ausgebaut werden. Mhm. Ne? Geschmacklich kann man, glaube ich, von einem Tongefäß null auf den Wein schließen, weil es einfach gar keinen Geschmack abgibt.
Ja. Vermutlich, ja.
Also der Vorteil daran ist ja,
sind die nicht auch nochmal irgendwie ausgekleidet mit irgendwas?
Nee, das sind diese, die georgischen Quävris, also okay, die in der Erde vergraben werden. Die werden nicht so stark gebrannt und sind, also zumindest in Teilen nicht so stark gebrannt. Also manche werden auch so vergraben, aber die meisten werden tatsächlich mit einer Wachsschicht ausgekleidet, während diese typischen Kelleramphoren, die so in Italien oder Spanien oder Portugal hergestellt werden, die werden so stark gebrannt, dass sie wasserundurchlässig sind. Mhm. Also sie lassen einfach nur eine leichte Luft rein, also eben etwas mehr als Edelstahl, was gar nichts reinlässt, aber deutlich weniger als Holz. Ne? Und das ist im Wesentlichen, würde ich sagen, der Vorteil dieser Amphoren, wenn man eben nicht zu viel Luftaustausch haben möchte, aber eben auch keine reduktiven Weine machen möchte, wie im Edelstahl, das dann schnell passiert. Ne?
Ja, es ist fast ein bisschen schade, den jetzt im Herbst aufzumachen. Also es ist ein total schönes Ding für den Sommer. Zumindest solange er kalt ist. Mal gucken, wenn er wärmer geworden ist, was dann passiert.
Ja. Ja.
Wirklich lecker.
Ja. Es hat auch so eine leichte Schärfe dabei, finde ich so, was ich auch ganz schön finde. Also nicht übertrieben, sondern so leicht. Ich weiß nicht, ob ich das nur selber heute so wahrnehme, aber
ja, so eine ganz ich leichte jetzt nicht, aber das muss nichts heißen.
Schärfe, ja, bitte, das geht so zwischen Schärfe und Bitter. Das ist so eine ganz leichte Säureschärfe vielleicht.
Also naja. Bitter, ja, aber
Ja. Ja, das kann man wirklich einfach so schön wegtrinken. Locker.
Ja, das ist wirklich, wirklich gemein.
Ist gemein.
Und das ist einer von denen, du hattest in der letzten Sendung gesagt, wir würden jetzt trinken, was übrig ist, sozusagen. Also was Alex, befreundeter Weinhändler, Alex Zülch, Vin Vivant, was der nicht verkauft kriegt, weil die Leute das nicht wegklicken, sozusagen, weil es zu unbekannt ist, oder wie?
Unterm Strich verkauft er die Weine natürlich schon alle.
Ja,
ne? Ist ja klar.
Ist jetzt
aber
kein Sangria, ist klar.
Ja. Nee, ist kein Sangria, ist jetzt auch kein Ladenhüter, aber es ist so, es sind diese Weine, die, als wo er es einfach deutlich schwerer hat. Ne? Mhm. Also, wer jetzt länger schon ein Kunde ist beim Alex, der weiß, dass bei manchen Weinen und Weingütern die Mail kommt und wenn du 3 Minuten zu spät bist, dann sind die Weine schon alle ausverkauft.
Mhm.
Weil die Menge ist immer übersichtlich, also bei diesen Weingütern, weil die einfach nicht so viel erzeugen auch, keine großen Weingüter sind. Und dann sind manche sind einfach so populär oder so gehypt, dass die Weine dann einfach innerhalb von Sekunden oder Minuten schlichtweg verkauft sind. Mhm. Ne? Und dann gibt es eben Weine, die sich schwer tun. Und das sind jetzt 3 Weine, die sich deutlich schwerer tun, weil sie eben diesen Hype noch nicht mitgemacht haben oder überhaupt gerne mal übersehen werden, was ich einfach schade finde, weil ich einfach sehr viel von ihnen halte. Ja, weil ich finde, dass also manche Regionen bis heute einfach schlichtweg gerne mal übersehen werden. Ja. Und die Savoyen gehören immer noch dazu, also die haben bei weitem nicht den Stand der Jura-Weine. Und es sind ja letztlich sind es halt auch nur so ein paar wenige Ecken in Frankreich, wo das so ist. Also es sind bestimmte Jura-Domänen, es sind ein paar Champagner-Domänen, Burgund ist natürlich ganz schlimm und so ein paar Weingüter an der Loire, die haben das halt auch geschafft, diesen Status zu entwickeln. Ne?
Mhm.
Ja, und der Rest, beim Rest ist das halt nicht so. Und dann gibt's natürlich Anbaugebiete, die sich mittlerweile schwer tun, also wie Bordeaux zum Beispiel, tut sich extrem schwer seit einigen Jahren. Das ist natürlich eine bekannte Region, aber manche Regionen bleiben halt für sich genommen völlig unbekannt, so wie das, was wir dann zum Schluss trinken, ja, also Aveyron, da wissen wahrscheinlich 99% der Leute nicht mal, wo es liegt, also beim Savoyen hast du ja schon so eine gewisse Idee, Muscadet kennt man jetzt auch, aber dann auch eher aus anderen Gründen, wenn wir mal den Muscadet einfach nehmen. Ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir Muscadet im Glas haben. Also
stimmt.
Ich mache das ja gerne mal, ne? Weil ich ja ein großer Muscadet-Verfechter bin. Aber da weiß man dann, okay, da weiß man da, das ist irgendwie so, ne, das ist irgendwie Loire wahrscheinlich und das ist dann irgendwas, was man mit Austern trinkt. Ist schon falsch, finde ich, aber das ist so der allgemeine Tenor, weil man tatsächlich auch, wenn man nach Frankreich fährt, in die Bretagne oder so, und wenn man jetzt da irgendwo am Strand sitzt und da ist jemand, der Austern verkauft, dann nimmst du 12 Austern und kriegst meistens ein Glas Muscadet dazu.
Stimmt, ja. Ne? Ist genau so für Sie getestet im Sommer. Ne? Genau. Geile Farbe, sehr geile Farbe.
Genau, schön, dabei sage ich immer, ja, ne? Dabei sage ich immer, das schmeckt gar nicht so gut mit Austern. Das schmeckt viel besser mit den Bouchot-Muscheln, mit den blauen, weißt du?
Nee, weiß ich nicht. Habe ich tatsächlich noch nie gegessen.
Also geht natürlich mit Austern.
Ich kenne mich ja auch nicht aus. Ich bin ja irgendwie.
Die blauen, die du auch in Holland bekommst, also Miesmuscheln.
Ach, Miesmuscheln, sag das doch. Miesmuscheln.
Ja. In Frankreich heißen die Bouchots und bei uns heißen die, haben die einfach immer schlechte Laune, ja.
Das ist genau so, eigentlich ein total beschissener Name für so ein geiles Essen.
Ja, total.
Ne? Miesmuschel. Ja, total. Deutsche Muschel.
Genau.
Der riecht kaum. Das finde ich, das stört mich jetzt. Ach nee, heutzutage sagt man, da habe ich ein Störgefühl. Ja. Genau. Ich kann übrigens erklären, warum die Leute nicht sagen, das stört mich, sondern ich habe ein Störgefühl.
Warum?
Weil es ein Substantiv ist. Substantive klingen immer kräftiger. Du musst, wenn du so auf Politikersprache achtest, die reden immer in Substantiven. Die Beißung des Mannes wurde durch den Hund vorgenommen. So, nicht Hund beißt Mann. Es klingt einfach kräftiger. Es wird einem dann auch aberzogen, wenn man lernt, wirklich zu texten.
Ja.
Zumindest fürs Publikum zu. Ja. Ah, da kommt was. Mhm. Ich finde, der hat eine was. Ich traue mich kaum, das zu sagen. Der hat was Zuckriges.
Zuckrig?
Im guten Sinne. Also nicht, also der hat.
Ja. Okay.
Da ist so eine Süße drin.
Also, ich finde auch, es ist. Muscadet ist tatsächlich, also ich habe das ja vorhin schon bei Jacquère gesagt, dass man ihm gerne mal vorwirft, ein neutralerer Wein zu sein.
Aha.
Und bei Muscadet, dem wirft man das auch gerne mal vor, ein neutralerer Wein zu sein. Die Holländer, die haben den tatsächlich, also die ursprüngliche, also die eigentliche Sorte, man sagt zwar heutzutage gerne Muscadet auch, aber die eigentliche Sorte heißt ja Melon de Bourgogne. Und
Melone?
Melone, genau. Melone de Bourgogne. Melone. Die tatsächlich aus der Bourgogne stammt, aber dann irgendwann da rausgeworfen wurde. Ne? Ich habe das ja schon mal erzählt, wahrscheinlich auch in Bezug auf Muscadet, aber auf jeden Fall, als wir mal eine Beaujolais-Sendung gemacht haben, es gab ja Herzöge im Burgund und die Herzöge, die haben im Mittelalter irgendwann, oder einer dieser Herzöge hat halt im Mittelalter verfügt, per Dekret, dass nur noch die seiner Meinung nach eben hochwertigsten Rebsorten angebaut werden dürfen, und das war für ihn eben Pinot und Chardonnay. Mhm. Und der Rest sollte verschwinden. Und dazu gehörte der Gamay, der ist dann im Beaujolais heimisch geworden. Heimisch? Ja, heimisch.
Heimlich.
Heimisch geworden.
Heimlicher Wein.
Dann eben der Melon de Bourgogne, der dann im Nantais heimisch geworden ist, also in dem Bereich eben rund um Nantes, also sozusagen dieser Loire-Bereich, der dann aus dem Anjou rausgeht, also von Angers nach Nantes und dann bis zum Meer reicht. Also dieser ganze Bereich ist eben seitdem weitgehend mit Melon de Bourgogne bepflanzt, und weil die, sagen wir jetzt, die Winzer ja immer das dann erklären müssen, warum denn denen jetzt ausgerechnet Melon de Bourgogne heißt, wird es meistens einfach nur mit Melon oder Melon Blanc abgekürzt oder eben auch Muscadet genannt. Also ist im Prinzip auch ein Synonym geworden. Ne? Was wahrscheinlich von den Holländern kommt, die dort lange ansässig waren. Also die Holländer haben so an dieser ganzen Atlantikküste, waren die recht lange auch angesiedelt als Händler, aber auch um tatsächlich Land zu entwässern.
Mhm.
Und die haben Brandewein gemacht dort, ne? Und das nach Holland verschifft, also Brandwein. Und für Brandwein, also Cognac, Armagnac und so, und da eben auch. Und für solche Brandweine brauchst du eigentlich relativ neutrale Rebsorten, die nicht zu viel Aroma haben, sonst funktioniert das nicht so gut.
Aber
und dafür haben die, ne? eben Muscadet und andere Rebsorten genommen.
Jetzt kriegt er, wo er ein bisschen im Glas ist, ein bisschen vielleicht auch Luft und Temperatur kriegt, kriegt er noch so eine Kräutrigkeit, so eine, was Würziges. Aber auch ganz, ganz wenig.
Ja, ist ganz dezent.
Ganz
ne?
wenig. Mhm. Also, ja, der Chat sagt auch, vielleicht fängt bei mir eine Erkältung an, aber irgendwie riecht, was, ich habe da eine Flasche vorstellen, riecht da nichts. Tatsächlich, also ist sehr, sehr wenig. Also mit ein bisschen Schnupfen würde ich da auch nichts riechen, ja.
Ja, also ich habe, ich finde, da ist was Blütenduftiges mit dabei. Also gerade wenn er jetzt im Glas Wärme bekommt, finde ich, ist da Blütenduft dabei. Kräuter, so ein bisschen Gestein, finde ich auch tatsächlich. Da ist auch was so herb Pikantes mit dabei. Also auch so eine leichte Bitternote, finde ich, ist mit da drin.
Ja, so eine Mandelbitternote, ne? So eine.
Ja, das ist ganz witzig, ne? Es ist irgendwie mandelig auf jeden Fall. Ja.
Doch, jetzt, wo ich mich drauf eingerochen habe, es ist richtig mandelig.
Es ist aber auch, also das, was so süß, also ist auch ein bisschen von weißem Nougat oder so, oder ja, oder eine süße Mandel. Ja.
Marzipan auch. Halt, ne? Mandel und Zucker. Okay, komm. Der ist aber schon ziemlich sweet. Wahrscheinlich ist er knochentrocken, aber hat auch
ist
so
eine. Knochentrocken, ja. Genau, ist knochentrocken, aber er hat eben, also man nennt es ja gerne Extraktsüße, also er hat Extrakt irgendwie.
Geil.
So ein bisschen Hefe. Hefesüße, würde ich sagen. Und es ist, also ich finde es einfach immer wieder einfach wunderschön, diese Weine. Die sind ja nicht so, wie soll man sagen, das ist jetzt nicht Everybody's Darling, also im Sinne von aromatisch so einladend, da ist ja nicht so viel Frucht.
Ja.
Auf der anderen Seite kannst du es, glaube ich, auf den Tisch stellen und jeder wird diesen Wein mehr oder weniger mögen, weil er im positiven Sinne eine Neutralität hat, ja, also der geht nicht so stark in irgendeine Richtung, finde ich. Aber ist für sich genommen einfach ein Wein, der Eindruck hinterlässt.
Ich finde den sehr irritierend tatsächlich. Also der macht im auf der Zunge macht er so ein fast schon so ein Taubheitsgefühl.
Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ja. Und ich glaube, dass also das Großartige an diesen Weinen ist, also an diesen Muscadets ist, also ich gehe nochmal zurück. Also da waren diese Holländer, die haben Branntwein draus gemacht und im 19., also irgendwann waren die ja dann auch weg, im 19. Jahrhundert haben die Winzer dann Wein gemacht und ab den 60er Jahren haben die sich entschieden, auch eben wirklich trockene Weine zu machen, die den Versuch unternehmen, sozusagen diese Nähe zum Atlantik also sozusagen auch in diesen Wein zu bringen, zu sagen, okay, wir haben einfach, also wir sind direkt am Wasser, die Salzfelder der Grande sind nicht weit weg, ja. Wir haben hier einen Wein, mit dem wir eigentlich so ein bisschen auch diese Gegend einfangen können, wenn man so will. Und wir haben halt einfach einen besonderen Boden. Und der besondere Boden ist halt, dass dieser ganze Bereich um Nantes herum, das ist alles metamorphes vulkanisches Gestein. Also alles Gesteine also vulkanische Gesteine, die aber im Boden erkaltet sind, also nie ausgetreten sind als Magma. Also dazu gehören ja Gneis, dazu gehört Orthogneis, das ist das, was wir hier haben. Dazu gehören, also Orthogneis ist sozusagen ein Umwandlungsgestein, ja. Also das hat den Gneis nochmal im Laufe der Zeit nochmal wieder umgewandelt in eine veränderte Struktur. Granit, ja, gehört zu dieser Gruppe. Was haben wir noch? Gabbro ist auch eines von diesen magmatischen Tiefengesteinen, die da vorkommen. Was ja in diesen Gesteinen dann mehr oder weniger immer mit drin ist, ist Quarz, also Feldspat, Quarz und Glimmer. Ne? Mhm. Und ich hatte jetzt letzten Donnerstag ja eine Sendung mit dem Daniel Wagner von Wagner Stempel. Da ist ja ein ähnliches Gestein. Die nennen das halt nur Porphyr und Rhyolith. Ist aber eigentlich
Porphyr, okay, das kenne ich. Porphyr kenne ich, ja.
Das geht eigentlich genau in die gleiche Richtung. Mhm. Ja? Also Ja, also eigentlich ist Rhyolith mehr oder weniger ein anderer Name für Granit auch, ja. Mhm. Weil es halt ein magmatisches Tiefengestein ist, was eben reich ist an Quarz und Feldspat und meistens auch so ein bisschen Glimmerschiefer. Und diese, ich sag mal, diese magmatischen Gesteine, diese Gneise, diese Granite, die haben einfach eine eigene Säurestruktur. Was man ja auch gerne vielleicht auch mit Mineralität übersetzen würde. Es ist einfach eine gewisse Säurespannung, die sich jetzt unterscheidet vom Schiefer oder vom Kalk. Ja, diese Säuren sind ganz anders.
Okay.
Und in Verbindung mit dieser Rebsorte macht das, würde ich sagen, das, was du auch in gewissem Maße als Taubheitsgefühl an der Zunge wahrnimmst. Ja?
Okay.
Also es ist eine, ja, würde ich jetzt mal so erklären wollen. Mhm.
Das mit den verschiedenen Böden, das wäre eigentlich auch mal eine Sendung wert.
Ja. Nun bin ich natürlich kein ausgebildeter Geologe. Nee,
mit Geologen rede ich an anderer Stelle. Aber
das
so Weine, wo man sagt, so, das ist Gneis, das ist Dings. Ja.
Ja, das können wir gerne mal machen. Ich habe, das ist ja so ein bisschen auch tatsächlich ein Steckenpferd bei mir. Da können wir mal eine Sendung drüber machen, wo wir auch einfach von einem Weingut ein Wein von, also eine Rebsorte, ein Weingut, der gleiche Ausbau, aber einfach drei verschiedene Bodenstrukturen nehmen und dann mal nebeneinander probieren und entscheiden.
Irgendwie sowas, ja.
Was da, ne?
Schöne Idee.
Ja. Können wir gerne machen. Ja, und ich sag mal, ab den 90er Jahren, also ich hatte das große Glück, du kennst ihn ja, den Michael, dass der, also mein Onkel, der den Bioladen hatte, schon
den Michael,
so ab Ende der 80er. Ja, genau, den Michael. Der hatte schon sehr früh eine der führenden Domains für Muscadet in seinem Weinprogramm. Mhm. Die Domaine de l'Écu, die gibt's auch heute noch, die ist auch heute noch eine der führenden. Der hatte das zum Beispiel, ja, der hat ein Muscadet von drei verschiedenen Böden, also sozusagen direkt nebeneinander vergleichbar, Gneis, Autogneis und Granit. Und das fand ich damals schon super spannend. Ja. Und die hatten aber diese Top-Domains, sag ich mal, und mit Top-Domains meine ich Domains, die damals irgendwie, die Weine haben irgendwie 12, 13 Euro gekostet, ne? Oder so. Oder Mark damals
okay,
noch. Ne?
Mark, okay.
Ja, die hatten damals einfach das Problem und eigentlich immer noch bis heute, dass Muscadet halt im Wesentlichen, wenn du jetzt in den Leclerc fährst in Frankreich, dann stehen die Weine ziemlich weit unten, ja, also mehr oder weniger Bückware, für 5, 6 Euro die Flasche.
Nee, Bückware sind die guten Sachen, die unterm Ladentisch stehen und die du nicht siehst.
Ach so, okay.
Also Bückware ist das, was du in der DDR im Laden zwar kaufen konntest, aber was nicht im Schaufenster stand, genau.
Ah, dann habe ich das falsch abgespeichert. Genau, ja. Aber die günstigeren Sachen, die stehen schon eher unten
die billigen Sachen stehen unten, genau. Ne? Also die teuren Sachen stehen immer auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe, genau. Ja, okay. Also die günstigsten Weine, Qualitätsweine in Frankreich sind immer noch Muscadets sozusagen. Mhm. Und dann hast du es natürlich als Weingut schwer, wenn du deine Top-Sachen, also die Top-Sachen, die bleiben immer ein paar Jahre im Keller liegen. Ja? Mhm. Das ist ja jetzt auch Jahrgang 22, das ist ja schon auch ein 3 Jahre alter Wein. Das kostet ja auch immer alles Geld, wenn man das liegen lässt. Aber das ist typisch für Muscadet, dass man das einfach lange auf der Hefe liegen lässt, bevor man es in den Verkauf gibt. Diese Weine sind meiner Meinung nach gehören die zu den preisgünstigsten, sehr guten Weinen aus Frankreich. Ja. Zumal sie hervorragend reifen.
Bedeutet das, dass ich gut beraten bin, wenn ich im Leclerc einfach mal unten die Muscadets aus dem unteren Fach des Regals rausräume und durchprobiere und da finde ich eventuell was Feines für einen Fünfer?
Ja, das kann durchaus passieren. Ja.
Ach, cool.
Ja. Was aber eben auch passieren kann, jetzt rede ich vom anderen Michael, der weiß das, der Michael Schäfer, der gerade im Chat ist. Mhm. Ich hatte im März eine Muscadet-Probe in meinem alten Bonner Weinzirkel ausgerichtet, wo der Michael auch mit drin ist. Da hatte ich so Muscadets bis 2000 runter, 2002, 2001. Und da hat sich auch mal wieder gezeigt, und ich sammle die Weine auch teilweise seit dieser Zeit, dass die halt, also jetzt gerade, ich sag mal so in dem Bereich von 2009 bis 2015, hervorragend sind. Ja?
Okay.
Also die reifen einfach hervorragend. Die haben aber damals auch nur 12, 13, 14 Euro gekostet. Ja? Und das tun sie halt heute auch, bis auf wenige Ausnahmen. Ja? Oder 15, 16. Aber es sind Weine, die, die sehr gut reifen, die Charakter haben, die, die man sehr gut in Blindproben mit viel teureren Weinen stellen kann, die hervorragend zum Essen passen und die aber bis heute einfach total günstig sind.
Ha.
Ja. Das würde ich jetzt mal einfach so
das versuche ich mir
als Resümee ziehen.
Versuche ich mir für die nächste Frankreich-Reise mal zu merken. Ja,
ja, geh einfach mal in den Supermarkt oder auch in den Weinladen. Ja, die kosten bis auf 2-3 Weingüter, die mittlerweile so ein bisschen gehypt sind. Wir hatten auch, aber das hast du vergessen, weil du solche Sachen halt vergisst. Ne?
Ah,
wir hatten auf der letzten Loire-Tour hatten wir 2-3 Mal tatsächlich Muscadet.
Ja, ich kann mich an die ganze Tour nicht erinnern. So betrunken war ich die ganze Zeit.
Das meinte ich jetzt nicht, aber genau. Da gibt's dann so Sachen, die tatsächlich mittlerweile auch letztlich ein Weingut eins, ja, unter Dutzenden, wo die Weine schwer zu bekommen sind. Ja. Aber ansonsten gibt's eine Auswahl von einfach sehr guten Sachen.
Was hattest du eben gesagt? Ach nee, du hast gesagt, soll ich lieber Miesmuscheln essen, aber was trinke ich denn lieber zu Austern?
Also du kannst natürlich auch Muscadet trinken, du kannst ja gut Sancerre trinken. Mhm. Wir haben ja hier mal in Bonn den großen Austerntest gemacht und irgendwie, glaube ich, 24 Weine ausprobiert. Und der Wein, der am besten funktioniert hat, und das habe ich noch 2-3 Mal wiederholt, ist gereifter Sauternes. Also sprich...
Okay, das muss man sich aber auch leisten können, ne?
Ja, nö, das kann auch Montbazillac sein oder so. Also, aber vom Typus her ein gereifter Süßwein, also Bordeaux-Süßwein.
Mhm.
Das ist total abgefahren. Eine total abgefahrene Kombi. Also auf die man so normalerweise nicht kommen würde, aber irgendjemand hat ja das mal irgendwo gelesen und es funktioniert tatsächlich hervorragend.
Okay, ich schreibe es mir in die Shownotes, ja. Vielleicht führt es dazu, dass ich mich rechtzeitig dran erinnere.
Ja, ja. Also, ne? Also Barzac, Sauternes, Montbazillac, Cadillac macht auch diese Art von Wein. Also das ist ja immer irgendwie Sauvignon Blanc und Semillon mit Botrytis und 14 Alkohol oder so. Das ist ja deutlich unterschiedlich jetzt zu einer Mosel-Bärenauslese oder so, ne, die dann nur noch 8 oder 9 Alkohol hat. Ne? Also ein ganz anderer Typ von Süßwein, also viel kräftiger, aber das funktioniert irgendwie hervorragend mit Austern. Aber
jetzt brauche ich nur eine gute Austern.
Champagner geht natürlich auch gut.
Hey, Champagner geht immer.
Ja,
jetzt brauche ich nur eine gute Austernquelle in Berlin, im Sinne von, ich habe echt ein Problem damit, für ein halbes Dutzend einen 20er zu zahlen.
Ja, kann ich gut verstehen.
Also, da stand ich auch vorm Auslandstand und habe gedacht, so Leute, nee, komm, dann warte ich, bis ich wieder in Frankreich bin und kauf sie mir da. Dann wird das halt das Ding, was es hier nicht gibt.
Ja, also, ne? Claude Lefebvre von Vincent Caillé. Das Weingut heißt Le Fay d'Homme. Und der Wein stammt eben vom Otto Gneis. Der hat aber dort auch verschiedene andere Weinberge, also mit verschiedenen anderen Bodenstrukturen. Vincent Caillé, der macht das da seit 1986, glaube ich. Mittlerweile sind, glaube ich, Kinder mit dabei. Fünfte Generation dort. Und der gehört halt mit zu den Winzern, die schon früh, also auch auf biologischen Anbau umgestiegen sind, obwohl das da auch nicht so einfach ist, weil da ja auch viel Feuchtigkeit ist durch die direkte Nähe zum Atlantik. Und er gehört auch mit zu den Leuten, die eben versucht haben, aus diesem Muscadet-Gebiet was anderes zu machen, also was mit einem Status. Und da sind die mittlerweile auch ein ganzes Stück weitergekommen. Die haben es geschafft, mittlerweile 10 Kommunen, also 10 Orte, Village, zu sogenannten Cru Communaux also rechtlich gesehen, ja, also Weinbau rechtlich zu einer kommunal zu machen. Das heißt, du darfst sozusagen den Ortsnamen mit aufs Etikett schreiben, was halt einen anderen Status hat. Das ist so ein bisschen wie im Burgund auch, ne?
Also so ein bisschen was von Lagenwein, ne? So.
Grob. Ja, sozusagen unterhalb, ne? Mhm. Also du hast ja im Burgund, hast du ja sozusagen, wenn du eine Qualitätspyramide hast, dann hast du Bourgogne, dann hast du einen Ort, sagen wir mal jetzt zum Beispiel Meursault, ja? Mhm. So, und dann kommen, wenn nur Meursault draufsteht, dann ist der Wein halt aus Meursault. Und darüber wäre dann bei im Burgund dann Premier Cru. Mhm. Normalerweise dann auch mit einer Lagenbezeichnung. Und in einem anderen Ort, Meursault hat jetzt ausgerechnet, deswegen ein falsches Beispiel, keinen Grand Cru, aber in manchen Orten hast du dann eben noch oben drüber Grand Cru. Mhm. Bei Muscadet reicht es bisher erst bis zum Village. Also es gibt noch keine Weine. Also es gibt Weine, wo der Weinberg draufsteht, aber die haben sozusagen keinen Cru-Status. Da darf dann nicht Premier Cru draufstehen. Ne? Aber immerhin sind sie schon mal ein Stück weitergekommen und das hat sich insgesamt auch so ein bisschen darauf ausgewirkt, tatsächlich, dass diese Weine auch mittlerweile anders wahrgenommen werden. Also es hat sich schon was getan, aber es besteht letztlich immer noch und ich meine, für uns als Konsument jetzt so ein bisschen ja auch zum Glück, besteht immer noch so ein bisschen eine Diskrepanz zwischen Qualität und Preis.
Okay.
Ja.
Also so, dann wird es jetzt fies, ja?
Genau. Ja, also alles, was tatsächlich mit Meer, mit Meeresfrüchten, mit Fisch zu tun hat, sind das super Weine.
Ja. Ich hoffe, dass ich mir das merke, beziehungsweise ich hoffe, dass ich mir merke, dich zu fragen, wenn es soweit ist und du dann auch gerade ansprechbar bist.
Ja, also wir sprechen im Dezember wieder drüber. Du bist ja im Dezember hier.
Ah, stimmt, ja.
Ne? Und da wird es auch wieder Muscadet geben.
Okay. Mal gucken, ob ich mich daran erinnere, dass der so ähnlich schmeckt wie das, was ich heute getrunken habe. Ja. Gibt's jetzt Rotwein?
Genau, kommen wir zu Maximus.
Maximus. So. Ja, riecht wie Rotwein. Hm?
Ah ja, dann schätze ich noch, genau, Picpoul de Pinet zur Austern, das ist Südfrankreich dann, genau. Das ist das ist auch schön.
Picpoul de Pinet.
Ja, genau, das ist eine weiße Rebsorte, also ja. Auch eine ganz alte Rebsorte aus Südfrankreich. Und ich habe das bestimmt schon mal erzählt. Also ich habe ja mal...
Ich habe es bestimmt schon wieder vergessen.
Also ja, von daher. Als ich jung war, habe ich mal so Sommerurlaub gemacht mit Französisch lernen in Sète. Und Sète liegt ja zum einen am Mittelmeer und zum anderen am Moment, was? Heißt es jetzt Étang de Tang oder Étang de Thau? Das ist jetzt so ein Binnengewässer, okay, was Étang aber, de Tang. Ja, was so, sowohl von Süßwasser als auch vom Mittelmeer gespeist wird, so also Süßwasser und Salzwasser. Ja. Und das ist ja super für Austern. Mhm. Und in diesem in dieser Bucht, also in diesem Étau heißt es. Sind halt Austernbänke und sozusagen am gegenüberliegenden an der gegenüberliegenden Seite, also Sète aus Austernbecken und auf der gegenüberliegenden Seite sind Weinberge und da wird Picpoul de Pinet angebaut. Mhm. Was eben super passt. Also das ist halt so eine dieser Varianten, weißt du, wie Sancerre und der Ziegenkäse, der genau dort entsteht.
Ja.
Ne? Ja, verstehe. Also es gibt halt so Sachen, die passen einfach perfekt. Mhm. Ja. Jo.
Auch sowas, wo ich wahrscheinlich nie im Leben hinkomme. Naja. Mir kann ich's ja machen.
Ja, wir sind nur durchgefahren, ach als so. Wir ins Roussillon gefahren sind. Genau, da haben wir in Sète kurz halt gemacht, also mit dem Zug halt. Ne? Mhm. Und da fährt man tatsächlich also die Bahnstrecke geht sozusagen direkt an diesem Étang de Thau vorbei. Also da hat man wirklich links nur noch Meer und rechts nur noch Étang.
Étang.
Alles Étang. Étang. Ja. Das ist alles Kölsch. So. Gut.
Gut.
Kommen wir zu Nicolas Cameron. Kommen wir ins Aveyron. Und
riecht auch anders als erwartet. Ja, Freundchen, pass mal auf, wie der schmeckt.
Das ist cooles Zeug, finde ich auch.
Okay.
Das ist halt eine Rebsorte. Die Rebsorte heißt Fair Savadou. Die kennt kaum jemand. Hm. Also die gehört halt irgendwie auch zu diesen großen, großen Unbekannten. Das gibt sie auch unter dem Namen Brocol. Da kennt man sie vielleicht noch ein bisschen häufiger. Das ist dann so im Gaillac. Aber der eigentliche Name ist Fair Savadou. Das ist ja das Südwestfrankreich. Mhm. Wobei dieses Aveyron, das ist die am wenigsten besiedelte Region Frankreichs.
Ah.
Das ist ziemlich ADW. Irgendwo zwischen diesem Südwesten, also zu Südwesten gehört ja auch Bordeaux und so weiter noch dazu, Richtung Auvergne. Ja? Mhm. Da ist ja dieses große Massiv Central.
Ja.
Und sozusagen der unterste Teil, also wenn du so willst, der südwestlichste Teil davon, da ist der Regionalpark Aubrac und da ist das Aveyron.
Und da kommen die Taschenmesser her.
Da kommen die Taschenmesser her?
Ja, die Lagiol, die kommen doch aus dem Aubrac, oder? Kommen die nicht aus Aubrac?
Ah ja, das kann gut sein. Ja.
Ich meine, also ja. Der ist in der Nase, ist der, also ziemlich viel Nagellack steht im Chat. Ja.
Ja.
Aber dahinter ist irgendwas total Krasses.
Mhm. Witzigerweise ist auch, finde ich, jetzt mehr Nagellack als gestern, als ich den aufgemacht habe. Aber wenn du den vor 3 Stunden erst aufgemacht hast, dann war es vielleicht, dann habe ich das gar nicht gestern so stark gemerkt. Ja. Ja. Nicolas Cameron jedenfalls, also. Das Problem an solchen Landschaften ist ja so ein bisschen dann auch gewesen, das ist wenig besiedelt, die Leute haben vielleicht kein vernünftiges Auskommen, Landflucht, die Eltern sind irgendwann nach Paris gegangen, also es ging ab 1900, vielleicht sind bei ihm auch schon die Großeltern oder so nach Paris gegangen. Auf jeden Fall, seine Vorfahren sind nach Paris gegangen, er ist in Paris aufgewachsen, hat dort ab 1994 das Café de la Nouvelle Mairie, also neue Bürgermeisteramt, Café de la Nouvelle Mairie geführt, was so einer der Hotspots für Naturwein war damals schon. Das heißt, er ist so einer der ersten Protagonisten für Naturwein in Paris gewesen.
Aha.
Das hat er bis 2003 gemacht und dann ist er mehr oder weniger, also erstmal schrittweise zurück in seine Heimat, wo er Urlaub gemacht hat oder wo er noch Familie hatte und hat sich da für kleines Geld eben Weinberge kaufen können, weil da macht halt kaum noch jemand Wein, ne? Also das heißt, die Weinberge, im Zweifelsfall kriegst du die wahrscheinlich sogar geschenkt da, ja? Oder, oder für einen symbolischen Wert, weil das halt nicht mehr viele Leute gemacht haben. Und dann hat er also zwischen 2003 und 2007 Weinberge gekauft und ist dann irgendwann ganz dahin mit seiner Lebensgefährtin Biber und hat dort eben ein Weingut aufgebaut in einer Ecke, in der, also die praktisch kein Mensch kennt. Und hat, weil es nicht so weit weg ist von der Auvergne und hinter der Auvergne liegt Beaujolais und Auvergne, da ist sehr viel Gamay, hat er Gamay bekommen von Marcel Lapierre, das ist so auch einer der berühmtesten Naturweinwinzer, also sehr, sehr guten Gamay bekommen. Dann hat er Pinot Noir angebaut, hat ein bisschen Cabernet Franc genommen, das ist ja im Südwesten auch recht weit verbreitet und hat Chenin Blanc angebaut, was ich auch immer sehr schön finde. Und Fair Savadou. Fair Savadou ist sozusagen einer der ganz alten Rebsorten Südwestfrankreichs. Ist irgendwie, also man weiß es nicht so ganz genau, aber irgendwie ein Vorläufer dieser Cabernet-Familie schon, ja. Also, das ist da alles irgendwo in diesem Südwesten sehr eng miteinander verbunden, also Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, und dann gibt es noch eine Sorte, die heißt Gros Cabernet, die ist sozusagen auch noch ein Vorläufer, die hat wieder mit Carmenère zu tun. Und die sind irgendwie entstanden aus Fair Savadou und Chacoli. Und Chacoli ist wiederum ja eine Rebsorte, die noch auf der spanischen Seite ist.
Mhm.
Ja. Und das ist aber früher ja eins gewesen. Also dieser ganze Bereich von Südwestfrankreich über die Pyrenäen rüber bis Grenzen, nach Spanien.
Ne? Grenzen sind halt auch nur Willkür. Ja, ne?
Das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen.
Ja. Weiß ich, meinst du, ja? Weil Frankreich, ja. Spanien, das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, oder?
Ja, das ist schon, das hat sich halt immer wieder verschoben. Ja. Nee, der Nationalstaat ist ja eher eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Stimmt, Grenzen hat es natürlich schon gegeben, aber...
Schönes im Chat, meine Frau hat einen Nagellackentferner, der nach Marzipan riecht. Den mag ich lieber.
Also der Geruch ist wirklich... Lieber den als den Wein oder den Wein als den Nagellackentferner?
Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal den Nagellackentferner.
Okay.
Also ich finde das auch ein bisschen, ist eine Herausforderung, das zu trinken. Also weil das riecht nicht einladend. Das riecht nicht schlecht, nee, aber stimmt, es riecht nicht einladend.
Ja, es hat sehr viel davon im Moment.
Aber dahinter, ich komme nicht ran. Ich trinke das jetzt. Gibt es wenigstens was zu lachen.
Selbst für deinen Gaumen gar nicht so übel, ne?
Ja, ich finde, er hat ein bisschen... Was ist denn das? Der hat einen Geschmack, den ich... Vielleicht braucht er mehr Luft. Irgendwas stimmt nicht bei mir.
Ja, der braucht Luft. Wahrscheinlich braucht er noch mehr Luft, als wir ihm alle gegeben haben. Mhm. Obwohl ich den eben auch schon seit gestern offen habe.
Was ist denn das? Das ist sowas Milchsaures.
Ja, es ist so ein bisschen, vielleicht hat er sogar ein bisschen Brett, also so ein bisschen.
Ach so? Das wäre ein bisschen doof, weil ich erkenne das ja nicht.
Ja, ich würde sagen, ja, das hat ja auch was mit gewissem Maße mit so einer Milchsäure zu tun. Mhm. Aber genau, also Brett, so ein bisschen Landwirtschaft.
Ja.
Oder Pferdeschweiß oder wie auch immer. Ich finde, er hat so ein bisschen Brett und eben, also den Nagellackton finde ich jetzt auch ein bisschen störend, muss ich sagen.
Ach echt, den habe ich am Gaumen gar nicht mehr so sehr wie in der Nase.
Nee, am Gaumen ist er auch nicht, aber in der Nase ist es ein bisschen störend.
Okay.
Weil es halt auch nicht...
Das ist schon ein guter Kandidat, um in ein paar Tagen nochmal zu gucken.
Ja. Ja. Also komischerweise hat es mich gestern, ist es mir nicht mal aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es gestern überhaupt da war. Aber heute finde ich es auch recht markant. Ansonsten finde ich, ist es halt so ein Wein. Mich stört jetzt dieser Anteil von Brett, wenn es Brett ist. Ich würde sagen, es ist Brett auch gar nicht. Mhm. Obwohl ich jetzt kein so ein großer Freund davon bin. Aber ich finde, er hat halt so eine totale Ursprünglichkeit, die ich sehr gerne mag. Also es ist so... Ist so ein total bodenständiger Wein irgendwie. Mit so, ja, erdigen Aromen, mit pfeffrigen Aromen, mit so ein bisschen violetten, blütigen Aromen, so.
Da muss ich echt in ein paar Tagen nochmal reinschmecken. Das ist, da ist irgendwas. Irgendwas erzeugt bei mir ein Störgefühl. Angenehm kühl ist er.
Ja.
Hat er denn 11,5? Ist jetzt auch
nicht. Ist übrigens vom Bodentyp her gar nicht so weit entfernt tatsächlich vom Muscadet. Es ist beides Granit. Mhm. Weil diese ganze, also das ganze Massif Central, also der. Das Muscadet-Gebiet ist geprägt vom Massiv Arémoricain. Das erkennt man eigentlich kaum noch, aber man kennt es vom Asterix.
Natürlich.
Genau, vom Asterix kennt man es. Aber wenn du jetzt in der Bretagne bist, siehst du ja recht wenig Mittelgebirge, muss man sagen. Ne? Genau. War aber mal da. Aber bei Massiv Central siehst du es natürlich. Also ich meine, das ist... Wer schon mal da war oder mal einen Film gesehen hat, das ist ja auch das, wo Vitel und weiß ich nicht, was alles herkommt. Mhm. Also diese ganzen Quellen kommen daher, die Loire entspringt dort. Und das ist entweder Granit oder Basalt. Also es ist entweder, ne, Basalt ist ja dann ein Gestein, was tatsächlich ausgebrochen ist. Man sieht da auch jede Menge Vulkankegel rumstehen. Also es ist eben auch ein vulkanisches Gestein. Und das vulkanische Gestein hat eben, finde ich, wieder, also dieser Granit hat einfach wieder auch eine bestimmte Säure, die du auch wieder als Kühle wahrnehmen kannst, finde ich.
Ja. Ja, aber ich bleib bei den Weißweinen, glaube ich. Jetzt so ganz spontan, würde ich sagen. Ich bei den Weißweinen bleibe. Ja, ja. Ah, den stelle ich mal weg, da gucke ich nochmal nach.
Ja, schau noch
mal. Interessant,
ich noch mal weg. Also ich finde den am Gaumen, ich finde ihn total schön zu trinken. Mhm. In der Nase ist es tatsächlich störend. Also
ja, wie gesagt, ich habe am Gaumen ist irgendwas zeckt da, irgendwas, was mir nicht gefällt. Also was jetzt nicht im Sinne von, also trifft nicht meinen Geschmack, sondern im Sinne von, da stimmt was nicht.
Mhm. Okay.
Naja, ja. Schauen wir mal. Aber es hat mir schon, ich werde nie vergessen, was war denn dieser Syrah, den wir mal hatten, als ich noch in Charlottenburg gewohnt hatte, wo wir. Wie hieß der denn? Ich weiß gar nicht mehr. Den haben wir aufgemacht und der war ganz furchtbar. Und dann sind wir nach Kreuzberg gefahren, Currywurst essen und sind zurückgekommen. Und dann war das Ding 3 Stunden auf und war ein absolut grandioser Wein. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Was war da? Da habe ich im Corbusierhaus gewohnt damals und du hattest mich besucht.
Ja.
Nee, da komme ich nicht mehr drauf. Das ist aber auch 20 Jahre her, also von daher.
Das ist verdammt lange her, ja. Wahnsinn.
So, ich war wieder essen. Erstaunlich.
Was hast du?
Ich war wieder essen und habe wieder eine Gastro-Empfehlung mitgebracht. Und zwar eine, wo ich sage, da gehe ich wieder hin. Nicht beim letzten Mal, wo ich sage, da gehe ich nicht mehr hin. Ich war beim Griechen. Und zwar in Berlin-Friedrichshain in einem griechischen Restaurant namens Kanemam. Also K-A-N-E, neues Wort, M-A-M, Kanemam. Modern Greek Cuisine nennen die sich. Hat was. Ne? So Gyros vom Duroc-Schwein und so. Ne? Also, ja, also ich, schöne Sachen, lang gegart und vor allen Dingen nicht so große Portionen, dass man sich hinterher fühlt, als wäre man beim Griechen gewesen. Und also wirklich toll, auch so, was war denn das, was hatte denn hier so Feta-Tempura mit Kapern-Baiser und Lemon-Curd als Vorspeise hatten wir. Absolut geil. Also wirklich, wirklich ein guter Laden. Also Kahnemann in Berlin-Friedrichshain kann ich echt empfehlen. Und da ist überhaupt nicht teuer, also wirklich ganz, ganz tolle Preise. Der Service war super, ein unfassbar freundlicher Kellner, also es war... Das hat richtig Spaß gemacht, das zu sitzen, sich von dem bedienen zu lassen. Und das ist für mich ja zum Beispiel auch ein Gradmesser für die Qualität oder für die Güte eines Restaurants. Wenn ich nach dem Essen eine Zigarette haben will und ich frage den Kellner, hast du eine Zigarette? Und der hat keine, dann bin ich von dem gesamten Restaurant ein wenig enttäuscht. Der Typ meinte, ich habe keine Kippen, aber ich drehe dir schnell eine. Und sowas finde ich, das ist eine klitzekleine Kleinigkeit nur und es ist eigentlich vollkommen egal und ungesund und lass das doch lieber. Aber weißt du,
wir trinken auch Wein.
Genau, aber wenn
das
die,
ist ja immer eine Frage,
wenn so ein Restaurant oder eine Bar oder irgendwas einfach in einer Schublade, in einer Schachtel Marlboro liegen hat, falls ein Gast mal eine rauchen will. Und das war da, das fand ich total gut. Also es war so das i-Tüpfelchen, das Essen war wirklich toll, also kann ich echt empfehlen.
Ja, ich habe auch 2 Empfehlungen, also vor allem eine. Die andere habe ich wahrscheinlich schon
100 Mal gedroppt.
Ja, wobei es geht jetzt nicht um die kleinen Brunnenstraßen. sondern es geht, also die ich auch hier in Hamburg immer wieder gerne empfehle, ist der Witwenball.
Witwenball?
Von meinem Freund Axel Bode, genau, da war ich am Montag. Also ich habe jetzt am Sonntag und am Montag habe ich für einen kleinen Weinladen einen kleinen, sehr gut geführten Weinladen mit einem sehr schönen Programm, wo wir nächstes Jahr auch mal ein paar Weine machen werden. Mhm. Das Hauptgeschäft ist in Kiel, heißt Marxenwein vom Jan Marxen. Und der hat vor ein paar Jahren bei mir um die Ecke, 50 Meter von meinem Büro entfernt, hat er einen Weinladen eröffnet.
Och.
Und das hat aber, das war ja noch irgendwie Corona, nach Corona, irgendwie hat das bis heute, haben das zu wenig Leute mitbekommen. Deswegen, er hatte mich gefragt, ob ich mal ein paar Ideen mit einbringen kann, habe ich gemacht. Und eine meiner Ideen war halt, mach doch mal eine Weinmesse. Mach mal eine kleine Weinmesse. Lad mal Kunden ein, lad mal potenzielle Kunden ein, lad Gastronomen ein, Sommeliers, und das haben wir gemacht. vergleichsweise sehr kurzfristig.
Ist der Weinladen im Restaurant? Also ich bin gerade auf der Webseite.
Das ist ein Weinladen.
Dann sind das einfach nur Regale. Das sieht gemütlich aus.
Ja, ist schön. Mhm. Schön. Und wir hatten, also es waren, glaube ich, 8 Winzer, 9 Winzer vor Ort. Und da jetzt nun das Ding direkt bei mir um die Ecke war, habe ich gesagt, dann lass uns doch so ein paar Masterclasses machen. Also Fortbildung für jeden, der teilnehmen will. Also für privat jetzt irgendwie ein kleiner Salär und die Profis durften so kommen. Und dann hatten wir am Sonntag bei mir im Büro hatten wir 4 Veranstaltungen und am Montag 3. Und am Montag war der Martin Tesch da.
Naja.
Schöne Grüße.
Danke.
Und wir waren dann abends im Witwenball. Genau. Da gab es dann so ein bisschen noch Winzerdinner für andere Interessierte, die dann einfach mal auch mit Martin Tesch sitzen wollten, essen wollten, trinken wollten. Und der Witwenball ist ursprünglich mehr eine Weinbar gewesen und hat sich zunehmend zu einem guten Restaurant entwickelt, das aber immer noch eine sehr gute Weinkarte hat.
Ah,
also beides sozusagen. Es ist ergänzt, also sozusagen die Weinbar ist ergänzt worden um eine zunehmend ambitioniertere Küche und das ist ein sehr schöner Laden.
Ja, Karte finde ich super, ist sehr, sehr knapp, also sehr wenig drauf.
Ja, ja.
Viergangmenü 72 Euro, Dutzend Austern 56, also Austern würde ich da jetzt nicht essen. Rindertatar 23, wenn das Fleisch, ordentlich ist, super Preis.
Ja, ist ein sehr gutes Rindertatar. Mhm. Und wenn du jetzt irgendwie bei Austernregion oder so in Hamburg, also wenn du Austern kaufst, ein Dutzend, zahlst du halt auch schon 44. Also vor dem Hintergrund ist das jetzt 56.
Wenn du ein Dutzend kaufst zum Mitnehmen? Oder wie?
Ja, es ist wahnsinnig teuer. Krass. In Hamburg. Ja, also gute Austern. Ja. Aber ich war tatsächlich auch noch, nachdem wir die letzte Sendung ja vor 2 Wochen fast hatten, ne?
Ja.
Bin ich kurz danach nach Dresden und Meißen gefahren.
Mhm.
Also wir hatten ja in den letzten beiden Sendungen hatten wir die Weine vom Jens Hugel und ich habe den Jens Hugel besucht und den Matthias Schuh. Das ist der Winzer, von dem wir letztes Jahr im Dezember den Süßwein hatten.
Ja, okay.
Genau. Ja, genau. Den du besser kennengelernt hättest, wenn nicht ein Malheur passiert wäre sozusagen und du nach Prag mitgekommen wärst. Mhm. Ja.
Ein Malheur. Sehr schön. Ja,
wollte es jetzt nicht weiter ausführen hier an dieser Stelle.
Ja, okay.
Und wir waren im Heiderand.
Heiderand.
Und das Heiderand ist ein mittlerweile mit einem Stern besternter, also Michelin, mit einem Michelin-Stern besternter Laden, ein Restaurant, was die, glaube ich, in 4. oder 5. Generation führen.
Hui.
Und das war aber lange ein Tanzlokal.
Okay, ich wollte gerade sagen, wie haben die denn die DDR überlebt, dann über mehrere Generationen?
Genau, es war ein Tanzlokal. Mhm. War ein Tanzlokal irgendwie und die haben das zu einem ambitionierten Restaurant umgebaut, aber es hat immer noch so eine schöne Atmosphäre und es ist ein totaler Familienladen. Also Vater und Mutter von ihm stehen halt mit in der Küche bis heute. Seine Mutter kommt aus Schlesien und die macht immer noch Piroggen.
Ach geil.
Aber es ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus Deutsch, so ein bisschen Schlesisch, ein bisschen Italienisch und angetupft aus so ein bisschen japanische Küche. Also es ist ein guter Mix und ein sehr schöner, also ein toller Abend. Also war sehr schön.
Viergang.
Ich war das allererste Mal in meinem Leben in Dresden.
Viergänge 100 Euro, Weinbegleitung 38, das ist auch okay. Ja. Also machst du nicht jeden Tag, aber
ja. Nee, aber
ach, hier gibt es sogar geht sogar auch günstiger. Acker und Beet. Ah, okay, die haben sogar ein vegetarisches Menü. Ah ja.
Mhm.
Pilz, Haselnuss, Charlotte,
Schiso. Aufmerksam, nett, unkompliziert, aber schon auch mit diesem Sterneanspruch, würde ich sagen. Also das wollte er schon gerne erreichen.
Die Menükarte ist 3 Seiten lang. Die letzte Seite ist komplett Allergene und Zusatzstoffe. Super. Mal gucken, was haben die?
Das war ein schönes Erlebnis.
Kürbisgnocchi, 18 Euro, hey. Das sind ja super Preise hier.
Ja.
Ja, super. Saiblingsfilet 26 Euro. Das ist echt okay, wenn man mal essen geht. Knusprige Entenkeule 29. Ja, kannst ja echt nicht meckern. Du warst noch nie in Dresden vorher. Wie fandst du es?
Toll.
Echt? Ich mag Dresden ja nicht. Also ich war ja in Leipzig damals, also ne, also gut, es ist fast 30 Jahre her, dass ich in Leipzig war. Also auch da gewohnt und gearbeitet habe. Und wir waren häufiger in Dresden und ich habe mich in Dresden nie wirklich wohlgefühlt. Ich fand Leipzig immer angenehmer.
Ja, das kann gut sein. Ich finde Leipzig auch toll, war schon länger nicht mehr da.
Aber ich war auch seit Jahren nicht in Dresden. Also ja. Ja.
Aber ich fand jetzt so diesen ganzen Bereich Dresden-Neustadt, fand ich echt schön. Mhm. Aber was schon krass ist, ich meine, Dresden ist jetzt nicht gerade klein, ne? Das hat schon
Dresden
400.000 Einwohner oder
nö,
so?
Nö, das sind so halb Millionen Städte sind das, ja, Leipzig, Dresden ja. Sind riesig. Ja.
Ja, aber sie schafft es nicht, also man schafft es nicht, in Dresden auf Dauer eine Weinbar zu etablieren.
Ach. Mhm. Das finde ich, wie kommt das? Also weil gerade Dresden war doch auch in der DDR schon so der letzte Hort der Bürgerlichkeit irgendwie. Also das hätte ich jetzt erwartet, dass das da möglich ist. Ja.
Aber es gab den Jens Pierzonka, der auch beim Rieslingszweck von der ersten Stunde an sozusagen mit als Sommelier mit dabei war. Der hat das lange versucht, der kommt auch aus der Ecke. Und das war ein ganz toller Laden, aber, also ich war ja selber nie da, aber ich weiß es von allen, die da waren, aber es hat nicht funktioniert auf Dauer, es hat nicht funktioniert und der Jens hat das halt bestätigt, das war auch für ihn selber sozusagen Wein in Dresden zu etablieren, auch in Restaurants zu etablieren, ein bisschen ambitionierter, ist super schwierig. Also es scheint überhaupt keine größeren Ambitionen dazu geben, obwohl die Einwohnerzahl eigentlich so hoch ist und obwohl ja.
Ja, ich meine, du kriegst ja sogar in Städten mit was weiß ich, nur 100.000 Einwohnern findest du ja Weinbars, ne? Und Dresden ist ja für fünfmal so groß. Das ist ja ein Ding. Hätte ich nicht gedacht.
Nee, fand ich auch total irre irgendwie. Zumal ja eben dieses Weinbaugebiet dann Meißen, Sachsen ja auch direkt daneben liegt. Ne?
Also stimmt, das ist ja auch noch. Das
nur
ist
ein paar
ja
Kilometer.
Und noch die wiederum,
die verkaufen ja gut. Ja. Die verkaufen ja auch gut. Also ich meine, die Weine in diesem Bereich sind teuer, weil sie sich das leisten können, weil die Weine gekauft werden. Ne? Mhm. Also da fahren Leute hin und laden sich auch gerne mal den Kofferraum voll. Das ist ja an der Saale und Unstrut genauso. Mhm. Das ist ein super Wochenendtourismus, aber in Dresden funktioniert es nicht.
Seltsam. Ja. Jetzt wüsste ich ja gerne mal, ob es in Leipzig funktioniert. Kennen wir Weinbars in Leipzig?
Ja, ich glaube, ich kenne Weinbars in Leipzig. Ich habe jetzt nicht den Namen parat, aber.
Auch keine auf der Pfanne jetzt, aber okay.
Ja, ich glaube, da ist es. Da funktioniert es besser. Hm. Ich hatte auch, als ich in Halle war vor ein paar Jahren, wie lange ist das her jetzt? 3 vielleicht? Da gab es auch ein paar ganz coole Weinbars in Halle.
Das wäre mir als Dresden jetzt aber echt peinlich. Weißt du, in Halle.
Ja, Entschuldigung.
Ich hab so meine Probleme mit Halle. Ich habe ja in Halle studiert. Fand Halle immer so. Halle ist so. Ja, wie soll ich sagen? Also Halle ist eigentlich total hübsch. Also ist eigentlich eine sehr schöne Stadt. Aber diese Magistrale. Das ist diese große Straße auf Stelzen. Ja, ja, ja. Die macht mich traurig. Wenn ich in Halle bin und die Magistrale sehe, bin ich sofort traurig.
Ja, verstehe ich.
Und was ich halt auch nach wie vor, das ist halt die DDR-Relikte, also die Plattenbauten. Also du hast halt in den Bombenlücken stehen halt Plattenbauten zwischen Altbauten. Und ich finde das irgendwie nicht. Ich komme ästhetisch nicht klar mit Halle. Also wenn, es gibt dann genug Ecken, wo da siehst du die Magistrale nicht, da sind auch genug Altbauten und sonst was, da ist es dann alles nicht so schlimm. Aber das könnte dann halt auch wieder irgendwo anders sein und du würdest gar nicht merken, dass du in Halle bist. Aber ich war in Halle, nee, darum sag ich so, das wäre mir als Dresden ganz besonders peinlich, wenn es jetzt ausgerechnet, dass es in Halle auch noch Weinbars gibt. Und jetzt nichts gegen Halle, Halle ist schon okay, also keine Panik, Leute. Also liebe Hallenser.
Ich ich kann das total gut nachvollziehen, aber ich finde, dass Halle total viele schöne Ecken hat. Ja, also.
Aber halt auch viele hässliche Ecken, das ist so. Ja, auch. Und ich habe so, also ich finde, wie nennt man das denn, realsozialistische Architektur. Finde ich ja wirklich toll. Und ich habe mich hier in Berlin, wir haben ja einige realsozialistische Architekturen einfach abgerissen. Ich werde nie vergessen, es gab hier ein Ding, kannst du mal googeln, das Kleeblatt hieß das. spektakuläres Gebäude, Schalenbau, Schalenbetonbauweise und sowas, also auch wirklich vergleichsweise selten. Das haben sie halt weggerissen und da steht jetzt ein Motel One.
Ah, super.
Und bei sowas kriege ich echt die Krätze. Also ich finde diese realsozialistische Architektur finde ich super. Ich liebe
das
ja auch Brutalismus.
Das
gehört
halt auch geschützt.
Eigentlich ja, ne? Ja. Aber gerade die...
Naja,
aber
das ist halt auch cool. Das ist ja Architekturhistorie, ja?
Ja, klar, davon also mal ganz
Ich meine, was haben wir im Laufe der Zeit abgerissen, weil wir es gerade zwischendurch mal irgendwie scheiße fanden,
ja. Ist ja auch der Palast der Republik, der hätte nie abgerissen werden dürfen und jetzt irgendwie dieses komische rechtsreaktionäre Revanchistengebäude dahingestellt. Entschuldigung. aber die Wohnarchitektur im Sozialismus, die hat mich nie gekriegt. Leider. Ja, naja.
Probier nochmal den Jacquard und den Muscadet hintereinander. Ja.
Jena? Ups. Irgendwann zerschlage ich ein teures Glas mitten in der Sendung. So.
Ja.
Warum hatte ich denn jetzt gerade so ein bisschen Mousseux im Mund? Hätte ich das vorhin auch schon haben sollen?
Nee, hatte ich nicht.
Ist ja witzig.
Aber der hat... Ich sehe jetzt gerade, dass der ordentlich Depot hat bei mir, der Wein. Mhm. Also der Jacquard. Der wird zunehmend trüb.
Stimmt.
Und das riecht man auch. Also es,
stimmt, der
da
richtig,
kommt zunehmend Hefenoten mit in den Wein.
Aber sehr schön. Und Muscadet?
Stoffig.
Stoffig. Ich weiß nicht, wie du es meinst, aber ich finde, das klingt extrem plausibel.
Aber Sven sagte, Mousseux beim Jacquard hier auch. Mhm. Das kann auch eine Flaschenvariante sein, möglicherweise.
Aber das hätte ich doch eigentlich beim ersten.
Der erste mussiert leicht, ja, okay. Also dann ist es vielleicht nur bei mir nicht mehr leer. Oder ich habe es rausgeschüttelt. Oder ich gucke nochmal hier. Zum Teufel.
Oh, ja, der Muscadet kommt schön. Der entwickelt sich total schön.
Ja.
Oh.
Ja.
Oh.
Und das meine ich mit dieser Rebsorte. Das ist einfach eine geile Rebsorte.
Jetzt auch. Ja. Ja, stimmt. Also mit dieser Cremigkeit würde ich den zu Austern auch nicht haben wollen.
Mhm.
Ja.
Da ist die Auster schon cremig genug.
Mhm.
Oder fleischig. Ja.
Tolle Auswahl. Hast du das ausgewählt oder hat Alex das ausgewählt?
So halb. Okay. Ja, wir haben das einfach besprochen. Mhm. Also ich wollte schon Muscadet gerne mit dabei haben. Ich hatte so eine grobe Richtung. Und dann hat er letztlich die Weine ausgewählt, ja. Nee, finde ich auch. Schöne Sache.
Ja, absolut.
Schön. Also gut, bei Maximus muss man nochmal ein Fragezeichen dahinter setzen.
Abwarten, ne? Also das hatten wir schon häufiger über die Jahre, dass dann irgendwie ein Wein, der irgendwie so mittel war, dann nach ein paar Tagen nochmal richtig durchgestartet ist. Also das.
Das stimmt. Aber für so eine Sendung ist natürlich ein bisschen doof, weil wir machen die ja extra schon einen Tag vorher auf.
Ja.
Dann und weil
halt blöd,
wir
wenn du dir jetzt denkst, ich will mir so ein Paket kaufen und ein Drittel davon ist eventuell nicht gut genug. Das ist dann ein bisschen doof, ne?
Ja, genau.
Ja. Aber manchmal ist es halt so. Die nächste Sendung gibt es, ich hoffe, dass ich mir das jetzt richtig eingetragen habe, am 17. Dezember.
Ich glaube, das ist richtig. Warte.
Ja. Guck mal, sehr gut.
17. Dezember. Ja.
Nächste Live-Sendung am 17. Dezember, da gibt es dann Weihnachtswein. Trinken wir wieder vier, glaube ich dann. Ne? Weihnachten hatten wir mal vier.
Nee, wir trinken drei.
Na gut.
Wir trinken drei und es gibt ja die Entscheidung zwischen zwei Champagnern. Also man kann zwischen zwei verschiedenen Champagnern entscheiden für die Sendung. Wir haben das große Glück, dass wir beide Champagner haben.
Das heißt, ich muss zwei Champagner aufmachen?
Kannst auch sagen,
Leben
du machst
so
nur
hart.
Einen auf.
Ja. Ach.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, na dann, gehen wir jetzt nach Hause, ne?
Gehen wir nach Hause.
Gut.
Und sehen uns wieder. Also wir sehen uns vorher nochmal wieder, ansonsten wir hören uns offiziell wieder am 17. Dezember. Genau, und der Rest vom Chat lesen wir dann auch wieder wahrscheinlich am 17. Dezember.
Christoph Raffelt, vielen Dank.
Danke dir, Holger.
Publikum. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Chat, vielen Dank fürs Mitspielen. Wolfram, vielen Dank für alles.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht, ab 140 Franc, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbo, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied, es fehlen die 15%, die nebenan draufstehen. Aber sonst kosten Typo auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.